hattest eine Metalband, die es leider nicht mehr gibt, aber du hattest sie. Path Zero heißt die, findet man davon
man
noch
merkt,
irgendwann?
Dass du die Musik nicht kennst, sondern hättest du nicht gesagt, leider gibt es die nicht mehr, weil eigentlich ist es ganz gut, dass es die nicht mehr gibt. Ich habe ja gerade schon gesagt, man muss auch seine Grenzen kennen. Die Musik war okay, hat mir viel Spaß gemacht, aber aus gutem Grund standen wir damit nicht ganz so häufig auf der Bühne. Ich habe meiner Frau einen Diamanten zur Hochzeit gemacht. Da kannst du dir vorstellen, wo der emotionale Wert dieses Diamanten liegt.
Oh, das ist aber schön. In deinem Labor?
Ja, genau, ja. Das, ach, das also Physiker können halt auch romantisch sein.
Was los Wissenschaft? Der Podcast mit Dr. Lisa Ringener und Dr. Jan-Philipp Rudloff.
Hallo ihr da draußen, schön, dass ihr dabei seid. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Was los Wissenschaft. Ich bin Jan, bei mir ist Lisa. Hallo Lisa.
Hallo Jan.
Lisa ist Physikerin, ich bin Psychologe und wir sprechen hier mit Leuten aus der Wissenschaft über ihr Leben, aber auch über ihre Themen. Und ihr merkt schon an meiner Stimme, ich bin ein bisschen angeschlagen. Es ist nicht so schlimm, wie es wahrscheinlich klingt, aber bei einem Podcast ist natürlich immer ein bisschen blöd, wenn die Stimme so ein bisschen Probleme macht. Und wenn ihr euch jetzt fragt, warum wir trotzdem aufnehmen, dann möchte ich nur einen Namen sagen. Dr. Nicholas Wörl.
Oh je, okay.
Das ist aber eine steile Rampe, die du gebaut hast.
Steile Rampe. Und ich bin Hypochonder. Das heißt, ich habe schon Angst, dass jetzt hier über die Audiospur, übers Zoom, dass ich dann gleich mitkrank werde. Aber gucken wir mal.
Ja, ihr könnt alle froh sein, dass wir das nicht in Präsenz machen. Sonst müssten auch meine Huster irgendwie rausschneiden. Das wäre dann auch ein bisschen schwieriger. Schön, dass du da bist, Nicolas. Du hast geschrieben, dass du gerade direkt von der Arbeit kommst, oder? Weil du meintest, du würdest vielleicht noch in Stau kommen.
Stimmt, ja. Also wir nehmen auf um 6:30 und ja, ich typischerweise arbeite ich immer so bis 5, 6 und dann muss ich leider noch durchs Ruhrgebiet und das ist etwas chaotisch, das Verkehrssystem im Ruhrgebiet.
Okay.
Aber in deiner neuesten Podcast-Folge oder einer der neueren Podcast-Folgen hast du auch drüber geredet, dass du jetzt auch öfter mit dem Fahrrad in die Uni fahren willst. Funktioniert das? Oder, also das Wetter ist jetzt noch nicht so berauschend, aber.
Genau, das ist auf jeden Fall, was die Ankunftszeit betrifft, ist das deutlich mehr planbar.
Ja, in Köln ist wirklich, in Köln, ich habe kein Auto mehr, seit ich in Köln bin, ist es wirklich furchtbar. Also ich bin auch froh, dass ich es nicht mehr habe, weil es steht immer blöd rum irgendwie, aber. Also in Köln Autofahren ist wirklich ein richtiger Pain.
Im Ruhrgebiet auch, aber das Ruhrgebiet hat schöne alte Bahntrassen, die dann umgebaut wurden zu Fahrradwegen. Die Bahntrassen brauchte man ja damals, um Erz und Kohle zu den Kraftwerken und zu den Industrieanlagen zu fahren. Und die mussten halt ohne Unterbrechung gewährleistet sein. Deswegen kreuzen die auch keine Straßen, sondern das sind halt Hochtrassen, die über die Straßen gehen. Und das war sehr, sehr clever, die jetzt umzubauen zu Fahrradwegen. Das heißt, das Ruhrgebiet ist eigentlich unterbeachtet, möchte ich sagen, wenn es um die Radwege geht. Hier kann man wirklich schön Fahrrad fahren tatsächlich.
Und du bist ja auch so ein Fahrrad, also so ein richtiger Sportler eigentlich, ne? Du fährst auch Triathlon oder so?
Ja, also so wie man das in meinem Alter noch sein kann und in meiner Zeit, die man zum Training hat. Aber ja, ich habe auch schon Triathlon gemacht, ja, oder einige.
Wie viel ist Triathlon nochmal? Es gibt doch beim Triathlon verschiedene, also verschiedene
genau, ja.
Stufen, ne?
Distanzen, ja. Ja, also ich habe 73 gemacht, das heißt.
Ach klar, 73.
1,9 Kilometer schwimmen, 90 Kilometer Radfahren und einen Halbmarathon.
Ja,
also okay. 21 Kilometer. Das ist aber noch deutlich machbarer als ein voller Ironman, der dann eben genau die doppelte Distanz in jeder Disziplin ist. Das ist wirklich. Da braucht man viel Zeit zum Trainieren.
Aber das Typische ist doch eigentlich dieses olympische Distanz, oder? Also das, was so die Leute machen, die halt sagen, ich mache jetzt einen Triathlon, die machen doch dann die Hälfte von dem auch nur, von dem, was du gesagt hast, oder?
Ich muss jetzt selber nochmal überlegen, olympische Distanz, ja, das ist nochmal die Hälfte, genau, ja. Ist auch interessant, aber ist halt cool, schnell vorbei, ne? Für mich ist diese Triathlon-Nummer.
Nicht schnell genug.
Nee, diese Triathlon-Nummer war für mich schon immer so eine Ausdauersache und nicht so sehr eine Sache, wo du versuchst, besonders schnell zu sein. Ich weiß nicht, ich glaube, mich faszinieren in meinem Leben tatsächlich Dinge, die lange Zeit brauchen. Also sowohl beim Wettkampf, als auch bei Dingen, die ich versuche zu erreichen. Dinge, die sehr leicht sind, reizen mich nicht besonders. aber Dinge, die komplex sind. Wir kommen ja wahrscheinlich gleich zum Studium. Also das Studium, also Physik überhaupt als Fach ist halt komplex. Und du brauchst einen langen Atem, um da irgendwie an die Spitze der Forschung zu kommen. Mhm. Und wenn ich so auf mein Leben gucke, dann muss ich sagen, das waren eigentlich immer solche Sachen. Also ich habe mal Instrument gespielt oder geklettert bin ich zum Beispiel, aber alpin geklettert. Und wenn du aus dem Ruhrgebiet kommst, da muss man viel lernen. Also erstmal körperlich muss man lernen zu klettern, aber dann eben auch diese ganzen Techniken. Ne? Wie seilt man sich an? Wie macht man Mehrseillängen in den Alpen? Und diese Komplexität, die reizt mich in allem, was ich tue eigentlich.
Wahnsinn. Und auch mit so hoher, also literally hoher Fallhöhe ja auch. Also wenn du beim Klettern was falsch machst.
Ja, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich gerne hohes Risiko eingehe. Weiß ich nicht, ob man das so sagen sollte. Mhm. Also insbesondere nachdem ich Kinder bekommen habe, ist meine Risikobereitschaft etwas geringer geworden, sag ich mal. Aber darum geht es mir nicht so sehr. Also geht mir nicht ums Risiko, sondern um Dinge, an denen ich lange arbeiten muss, damit ich dann irgendwann Erfolg habe oder ein Ziel erreiche.
Spannend, weil das fällt ja super vielen total schwer, ne? Also das ist ja das, was die meisten Leute dann eher davon abhält. Das ist ja genau andersrum bei dir.
Ja, also ich glaube, ich bin auch ganz froh drüber, muss ich sagen, dass ich mich wirklich in sowas verbeißen kann. Also weil du halt immer wieder brauchst, ne? Also ja, ein Projektantrag schreiben oder so, der dauert halt lange, ne? Oder eine Doktorarbeit schreiben. Das fiel mir jetzt nicht schwer, mich mehrere Jahre in so ein Thema reinzubeißen. Man hat ja auch so das Gefühl, dass unsere Welt immer schnelllebiger wird und man eigentlich immer schnell die nächste Belohnung anstrebt. Aber irgendwie reizt mich das nicht so sehr, diese Belohnung, die man schnell haben kann. Oder ja.
Das klingt total beneidenswert.
Ja, total, total. Gut, wir haben jetzt kurz über das Studium gesprochen. Ich würde jetzt einfach mal die Überleitung machen und dich mal so ein bisschen näher vorstellen. Jetzt haben wir dich natürlich schon ein bisschen kennengelernt. Du bist, hast du gerade schon gesagt, promovierter Physiker. Du hast an der Uni Duisburg-Essen studiert. Du bist experimenteller Physiker auch, also genauso wie ich eigentlich. Mhm. Du bist inzwischen auch Leiter einer Forschungsgruppe an der Uni Duisburg-Essen und du bist auch Projektleiter in der Wissenschaftskommunikation. Du hast also praktisch da so zwei Jobs, eine zweigeteilte Stelle. Und das ist ja genau das Gleiche, was ich auch mache. Das ist ziemlich cool. Natürlich kennt man dich auch vom Podcast Methodisch Inkorrekt mit Reinhard Remford, der super cool ist. Den haben wir immer im Labor gehört, habe ich gerade schon vorher im Gespräch gesagt. Ja, es ist, die Folgen sind so lang, dass man wirklich einen kompletten Laser justieren kann bei deiner Folge. Und das war ein sehr wichtiger, kritischer Punkt, warum der Podcast sehr beliebt war bei uns. Du bist auch in anderen Bereichen der Wissenschaftskommunikation aktiv. Du hast früher auch Science Slams gemacht. Du machst Experimente-Shows. Ihr habt auch mit Methodisch Inkorrekt Livestreams gemacht. Das hieß Optisch Inkorrekt.
Ja, genau. Oh. Sind nicht besonders einfallsreich, aber.
Naja, wenn es funktioniert, dann funktioniert's. Und du warst auch schon im Fernsehen zu Gast. Und zwar unter anderem bei 1, 2 oder 3. Das finde ich super.
Ja. Ja, das war ganz gut.
Musstest du da auch so springen von A nach B?
Nee, ich war natürlich als Experte da. Ich musste nicht springen. Ich glaube, ich durfte eine Frage stellen oder die Antwort auf eine Frage geben. Ich glaube, es ging um Kohle, glaube ich, ging es in der Sendung. Und da war ich als Repräsentant des Ruhrgebiets, aber auch, weil meine Forschung ein bisschen was mit dem Element Kohle oder Kohlenstoff zu tun hat.
Ah ja. Ja, da reden wir später noch über verschiedenste Formen von Kohlenstoff, die du in deinem Labor erzeugen kannst. Wir sprechen nämlich heute über deine Wissenschaft, über deine Begeisterung für Wissenschaft, über die Kommunikation, die du machst und auch deine richtig krassen Hobbys. Wir haben jetzt schon ein bisschen drüber gesprochen. Schlagzeug gespielt, Metalband gegründet, gespielt, geklettert, Triathlon und so weiter. Aber jetzt starten wir erstmal mit das Vorurteil. Was ist denn so ein klassisches Vorurteil über PhysikerInnen und stimmt dieses Vorurteil?
Also ich glaube, manchmal glaubt man, und möglicherweise stimmt es auch bei manchen, dass sie so eine Inselbegabung haben, dass sie also eigentlich nur in Formeln denken können und da völlig drin aufgehen. Und vielleicht so ein bisschen daran anschließend auch, dass sie wenig Sozialkompetenz haben. Aber also bei beiden würde ich sagen, das ist schon ein ziemliches Vorurteil. Also weil wenn ich so auf mich gucke, würde ich sagen, ich sehe mich jetzt nicht so als jemand, der nur eine Sache sehr, sehr gut kann. Sondern,
ich habe so viele Talente.
Ja. Nee, das nicht. Ich mache nichts so richtig gerne gut. Ich kann nichts so richtig gut, aber alles so ein bisschen. Und das macht, finde ich eigentlich auch ganz gut. Das hat mich weit gebracht. Ich würde überhaupt nicht sagen, dass ich ein guter Physiker bin, wobei, da kann man ja immer drüber diskutieren, was das bedeutet. Aber ich habe einfach mit zu vielen Leuten zu tun, die viel, viel besser in dem Fach sind. Aber ich habe auch Qualitäten, die in der Wissenschaft gut sind, und deswegen bin ich damit völlig im Reinen. Man muss ja auch seine Grenzen kennen. Ja.
Ja, voll. Also ich meine, du bist ja auch Leiter von der Forschungsgruppe. Also viel besser geht es ja eigentlich gar nicht für Leute, die in der Forschung bleiben wollen.
Ja, ich habe viel Glück gehabt, muss man sagen. Also ich bin quasi, ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter halt in einer Arbeitsgruppe bei meinem Professor. Und da habe ich Glück gehabt, dass da eine Stelle frei wurde und er mich kannte und geschätzt hat, was ich getan habe. Übrigens auch die Wissenschaftskommunikation. Da hatte ich Glück halt, dass der dafür auch ein Faible hatte. Und dass er mir jetzt in der Forschung eben auch eine gewisse Freiheit gibt. Also sagt so, ich finde auch deine Forschung gut, mach mal und lass mal gucken, wie wir auch zusammenkommen. Also da habe ich einfach wahnsinnig viel Glück gehabt, weil eigentlich die Position, die ich jetzt habe, die gibt es halt gar nicht. Ne? Dieser klassische wissenschaftliche Mittelbau, diese Menschen, die unterhalb der Professorin dann arbeiten und Forschungsprojekte betreuen. Also diese Person gibt es, aber man kann die Karriere nicht darauf hin planen eigentlich. Da muss man wirklich Glück haben.
Das ist so eine Einhornstelle. Das gibt es halt alle 100 Jahre mal so eine Stelle. Ja.
Aber das schließt eigentlich auch schon ganz gut an unsere klassische erste Frage an. Jetzt bist du Physiker, aber wolltest du denn schon als Kind Physiker werden? Weißt du noch, was du in dein Freundebuch geschrieben hast?
Ja, da erinnere ich mich, ich weiß nicht, ob ich es wirklich von Anfang an geschrieben habe, aber tatsächlich habe ich relativ früh angefangen reinzuschreiben, Wissenschaftler oder wahrscheinlich sogar Physiker. Ich erinnere mich, also ich hatte so einen Schulweg, der über die Realschule geführt hat, und da war es natürlich noch etwas ungewöhnlicher, wenn man da in der siebten Klasse gesagt hat, man will Physiker werden, weil das hatte eigentlich nichts damit zu tun, was meine Mitschüler innen werden wollten. Also ich weiß, die Jungs wollten halt Automechaniker oder so werden. Und da war ich schon so ein bisschen ein Sonderling. Allerdings muss ich dazu sagen, ich hatte gute Vorbilder. Mein Vater war Geophysiker, und der hat das auch im zweiten Bildungsweg gemacht. Das heißt, als ich auf der Welt war, war der in den Endzügen seines Studiums, beziehungsweise wahrscheinlich war er mit dem Studium fertig, aber hat noch an der Uni gearbeitet. Und er hat mich auch mitgenommen an die Uni, und mich hat einfach dieses gesamte Umfeld fasziniert. Also diese Hörsäle, die Labore. Ich erinnere mich, dass wir da irgendwann mal einen Laser gesehen haben. Und das fand ich einfach total den Hammer. Und deswegen war das für mich relativ früh klar, weil ich diese Vorbilder hatte, übrigens auch in den Medien, dass ich Wissenschaftler werden wollte, ja.
Okay. So ein bisschen wie bei mir auch. Meine Eltern sind auch beide WissenschaftlerInnen, und ich hatte dazu auch schon ganz früh irgendwie so Kontakt, und deswegen war das auch bei mir dann. Ich wollte Zoologe werden, aber das hat nicht ganz geklappt. Aber ja, voll interessant. Wie warst du denn als Kind? Warst du da schon so ein bisschen nerdig? Wir haben schon bei Jens Völl war das so, und auch bei Simon Meyer-Vieracker, da konnte man auf jeden Fall auch schon so als Kind, könnte man schon so ein bisschen beobachten. Da ist schon so eine gewisse Nerdigkeit auf jeden Fall am Start.
Ja, ich glaube schon. Also ich glaube, ich erfülle gewisse Klischees für Nerds in dem Alter. Also ich hatte damals den C64er, also als einen der ersten Heimcomputer, und im Gegensatz zu anderen, die damit nur gespielt haben, haben wir halt wirklich versucht zu programmieren und nicht nur Basic programmiert, was da so die oberflächliche Programmiersprache war, die man leicht lernen konnte, sondern wir haben auch angefangen, Assembler zu programmieren. Also die Sprache, die näher an der Hardware ist eigentlich. Die ist nur noch abstrakt eigentlich. Weil wir versuchen wollten, diesen Rechner zu verstehen. Und wir wollten eben auch, also Assembler hat auch gewisse Vorteile, weil es einfach schneller ist. Du kannst schnellere Programme schreiben. Und da haben wir uns dann schon reingefuchst und haben wirklich versucht zu verstehen, wie funktioniert so ein Computer, wie rechnet der. Ja, und dann ging es weiter. Also noch schnell ein Nerd-Klischee. Wir haben natürlich auch Rollenspiel gemacht, so viele Jahre. Also spät auch, ne? Also so im Alter 16, 17, 18. Andere haben sich für Mädchen interessiert. Wir waren einfach jedes Wochenende am Spieltisch und haben die Würfel gerollt. Und waren, glaube ich, sehr, sehr sonderbar für meine Mitschüler, ja.
Bei dem Computer, also hattest du dann nicht irgendwie gedacht, vielleicht eher Computerwissenschaft, also irgendwie so Informatik zu studieren? Weil Physik ist so spezifisch auch. Und ich habe das Gefühl, dass man sich als Kind auch so gar nicht so ganz vorstellen kann, was man, also was das bedeutet. Oder hatte das mit deinem Vater dann zu tun? Weil das klingt ja eher so nach, könnte ja auch Mathe geworden sein oder Informatik oder so.
Ja, bei mir nicht. Also ich fand es überhaupt nicht spezifisch. Ich hatte schon immer so das Gefühl, Physik ist extrem breit. Du kannst damit halt viel machen, ne? Also die Physik erklärt halt im Prinzip die gesamte Welt. Also so etwas übertrieben gesagt. Und Biologie ist dann nur eine Spezialisierung davon. Oder Chemie ist halt, da guckst du dir halt die äußeren Elektronen an. Das ist halt auch alles nur so ein bisschen Spezialfall der Physik. Und für mich war immer die Physik so, dass die Mutter der Naturwissenschaften. Ich will da keinem zu nahe treten, das kann man durchaus anders sehen mittlerweile. Ja, und dann hatte ich das Glück halt, weil du es gerade nochmal gesagt hast, über den Vater, der halt Physiker war. Und der hatte ein relativ großes Forschungsprojekt dann auch. Der hat an der kontinentalen Tiefbohrung mitgearbeitet. Das ist so, ich sag mal, das tiefste Loch, das hier in Deutschland gebohrt wurde. Und er hat mich halt oft dann auch mitgenommen an diese Forschungsstelle, wo die in Bayern das gebohrt haben, dieses Loch. Und das fasziniert dich natürlich als Kind, als Jugendlicher. Diese Materialschlacht, dass da halt so ein Bohrturm steht und ganz viele Leute zusammenarbeiten müssen, um Wissen zu generieren. Also ja, das hat mich halt wahnsinnig fasziniert. So wie Leute heute wahrscheinlich von so Teilchenbeschleunigern fasziniert sind oder von Raumstationen. Und da war mein Weg eigentlich vorbestimmt, glaube ich.
Das ist, glaube ich, auch eine richtig entscheidende Erfahrung, ne? So als Kind, wenn man merkt, das ist wirklich was Praktisches, da passiert was. Ich kann mich auch noch erinnern, dass meine Eltern immer so, die haben eine Kooperation mit dem Dortmunder Zoo gehabt. Wir haben auch da noch in Dortmund gewohnt, ich bin auch in Dortmund geboren. Und da haben die immer so Proben von irgendwie Elefantenmilch oder so dann auf einmal mitgebracht. Manchmal hatten wir das auch zu Hause.
Du hast dann im Kühlschrank nicht nach der falschen Milchflasche gegriffen, aber
hätte ich mal probieren können, Elefantenmilch. Ich glaube, sehr
fettig. Das kann ja eigentlich nicht so schlecht sein.
Sehr fettig, glaube ich.
Ja, okay. Ja, die brauchen Kalorien, ne? Ja, aber du, Jan, du sagst da natürlich was sehr, sehr Wichtiges, ne? Wo wir gerade schon drüber gesprochen haben. Ich glaube, es ist extrem wichtig, Vorbilder zu haben. Du hattest das Glück, dass du offensichtlich zwei Eltern hattest, die in der Wissenschaft waren. Ich hatte einen Vater, der diesen Weg gegangen ist, sogar diesen komplizierten, des zweiten Bildungsweges. Da hatte ich ein direktes Vorbild. Aber das ist genau das, was wir brauchen. Leute, die dir diesen Weg zeigen, also die Wissenschaft als Weg zeigen und sagen, das kann eine schöne, erfüllende Karriere sein. Und trau dich, auch wenn vielleicht deine Eltern nicht WissenschaftlerInnen sind, trau dich, dir mal eine Uni von drinnen anzugucken. Und ich das hatte ich neben meinem Vater übrigens auch dann in den Medien. Ne? Da gab es viele gute Fernsehsendungen damals noch in der ARD und ZDF. Möglicherweise waren das gar nicht so viele, aber in meiner Erinnerung konnte man immer auch mal Wissenschaft im Fernsehen sehen. Mhm. Und das hilft. Ne? Und deswegen bin ich da, glaube ich, auch so fasziniert von Wissenschaftskommunikation zu machen, damit du Menschen teilhaben lassen kannst an der Wissenschaft, um dann eventuell einfach nur eben genau diese Teilhabe zu ermöglichen oder eben auch zu sagen, hier, wenn ihr junge Leute seid, wenn ihr junge Menschen seid, denkt doch mal drüber nach. Vielleicht ist ja Naturwissenschaft etwas, womit ihr euer Geld verdienen wollt, weil es einfach wahnsinnig Spaß macht, super faszinierend ist, Forschung zu machen.
Was mich interessieren würde, du machst ja jetzt super viel auf der Bühne. Ne? Du hast ja, ihr seid mit dem Podcast, hast du gerade schon erzählt im Vorgespräch, irgendwie jede Woche, jedes Wochenende gerade auf der Bühne mit Live-Shows oder sehr häufig zumindest. Und du hattest eine Metal-Band, die es leider nicht mehr gibt, aber du hattest sie. Path Zero heißt die, findet man davon
noch. Man merkt, dass du die Musik nicht kennst, sondern es ist nicht gesagt, leider gibt es die nicht mehr, weil eigentlich ist es ganz gut, dass es die nicht mehr gibt. Ich habe ja gerade schon gesagt, man muss auch seine Grenzen kennen. Die Musik war okay, hat mir viel Spaß gemacht, aber aus gutem Grund standen wir damit nicht ganz so häufig auf der Bühne.
Ja, Jan muss, glaube ich, auch noch mal erklärt bekommen und ich auch, was so die unterschiedlichen Metal-Richtungen sind. Aber jetzt kannst du erstmal deinen Satz zu Ende sagen.
Ja, dann lass uns das kurz abfrühstücken. Okay. Das war ja eine Progressive-Metal-Band. Was ganz ist das wichtig, ein politisches Statement?
progressiver Metal, wenn ich den beschreiben müsste, dann würde ich sagen, ist eher etwas anspruchsvoller, so ein bisschen wie Jazz-Metal. Also man spielt da so krummere Takte, so nicht immer Viervierteltakt, sondern auch mal so ein Siebenachtel oder Dreifünftel oder solche Sachen. Und das war so unser Anspruch, den wir versucht haben, also ein bisschen musikalisch anspruchsvoller zu spielen.
Und auch da sieht man wieder deine Leidenschaft für komplizierte Sachen. Das ist nicht einfach nur Metal, sondern dann muss es auch progressive oder progressiver Metal sein.
Genau, also das war auch sowas, wo wir echt versucht haben, als Musiker auch besser zu werden. Das hat uns dann vielleicht auch ein Bein gestellt, weil wir dann irgendwann an unserem Limit waren. Aber das war sicherlich, das hat mir viele Jahre Spaß gemacht, da wirklich auch besser zu werden.
Mhm. Und du meintest ja jetzt vorhin, dass du eigentlich schon als Kind Wissenschaftler werden wolltest und du hast dann Computer irgendwie programmiert und so weiter. Das ist für mich schon relativ klar, dass dann der Weg so in die Wissenschaft führt. Wann kam denn dieses, ich will auch auf der Bühne stehen irgendwie, ich will auch Sachen präsentieren und so, weil das zieht sich ja auch so ein bisschen durch die Arbeit, die du so machst. Mhm. Wann kam das denn dazu? Wann hat sich das denn offenbart?
Spät, würde ich sagen. Also ich hatte wirklich Angst vor der Bühne am Anfang und das hat sich auch noch relativ weit weitergezogen. Als Kind hatte ich so ein paar Erfahrungen, dass ich immer, wenn wir beim Puppentheater waren, also als Kinder, ne, nicht als handelnde Person, sondern als Kinder, war ich das Kind, was nach vorne musste. Und zwar, ich wollte nie. Ich musste immer. Und ich habe wirklich so Traum. Immer. Oh. Also es gibt von mir Zeitungsausschnitte, wo ich, meine Eltern haben so ein Fotoalbum, da sind Zeitungsausschnitte, weil immer ich auf der Bühne stand und ich habe es gehasst. Ne? Ich habe da wirklich, später hatte ich Angst, zu diesen Veranstaltungen zu gehen, weil ich immer Angst hatte, dass ich nach vorne muss. Also grauenhaft. Und das hat sich lange gezogen. Mit der Musik hatten wir dann irgendwann so das Gefühl, ja, wir wollen so geliebt werden. Ne? Wir waren ja diese Nerds, diese Rollenspiele gemacht haben und irgendwie nie rauskamen und deswegen natürlich auch nicht beachtet wurden von den anderen Jungs, aber vor allem nicht von den Mädchen. Und dann hatten wir, glaube ich, irgendwann diesen Traum, wir müssen auf die Bühne, wir müssen Rockmusiker werden, damit wir endlich Beachtung finden. Haben wir dann auch gemacht. Das mit der Beachtung hat nicht geklappt. Das waren eher so öffentliche Proben in irgendwelchen Jugendheimen. Da war halt keiner außer die Leute, die wir sowieso mitgebracht haben. Und trotzdem bin ich gestorben auf der Bühne und jetzt mit Methodisch Inkorrekt oder den Sachen, die ich dazwischen gemacht habe, also Science Slams beispielsweise, das war immer eine Riesenherausforderung. Also eigentlich ist diese Bühnengeschichte wahrscheinlich so eine Art Therapie. Mittlerweile kann ich das und mache das auch sehr, sehr gerne und ich habe keine Angst, ich sterbe nicht mehr vor diesen Auftritten. Ja, jetzt genieße ich es richtig, muss ich sagen.
Das ist ja schön, weil man stellt sich das ja häufig so vor, dass auf der Bühne eigentlich nur Leute stehen, die das von vornherein geil finden, die da schon immer Bock drauf hatten und hat dann vielleicht so von außen so einen Eindruck, okay, wenn es mich da nicht so total in den Mittelpunkt zieht, dann kann ich das vielleicht nicht machen. Dann ist das vielleicht nichts für mich.
Ich glaube, das ist ein Klischee. Also ich glaube, in der Wissenschaft siehst du das ganz, ganz häufig, dass Leute vorne sprechen, die wirklich lieber was anderes machen sollten, weil sie wirklich nicht können und sich auch keine Mühe geben. Und ich glaube, so in dieser Künstlerszene siehst du ganz, ganz viele Leute auch hinten, die also denen es wirklich nicht leicht fällt, auf die Bühne zu gehen und die da wirklich existenzielle Krisen haben oder Strategien entwickeln, die nicht unbedingt gesundheitsförderlich sind, um sich dann auf diese Bühne zu stellen. Ich weiß nicht, was die Leute dann treibt, aber das ist für viele nicht einfach.
Mhm. Jetzt passt das auch damit zusammen. Ich habe mich nämlich, ich habe in einer neueren, ich weiß nicht mehr welcher Folge das war, gehört, dass ihr euch beide schwer tut, Komplimente anzunehmen. Und das passt ja so ein bisschen auch dazu, wenn man gar nicht so also manche Leute stehen ja auf der Bühne, weil sie sich einfach wahnsinnig geil finden und die haben überhaupt kein Problem damit, dann auch noch das gespiegelt zu bekommen. Das passt ja so ganz gut zusammen eigentlich.
Ja, da bin ich ganz schlimm und das ist wirklich kein Vorbild. Da muss man, macht das nicht, wenn ihr das hier hört. Ich bin da ganz schlecht, Lorbeeren einzusammeln oder die Ernte meiner Arbeit. Wir haben gerade darüber gesprochen, wie gerne ich eigentlich lange an Sachen arbeite. Aber wenn dann dieser Moment des Erfolges kommt, damit kann ich eigentlich nicht umgehen. Also, und das ist wirklich ja mental nicht gut, würde ich sagen. Also nicht, dass ich daran zerbrochen werde. Ist eigentlich, ich habe meinen Frieden damit gefunden, aber ich glaube, das ist nicht gut. Also, wenn ich zum Beispiel die Doktorarbeit abgegeben habe und verteidigt habe, da war ich schon so gedanklich am nächsten Projekt, dass ich es nicht gefeiert habe, nicht mal mit der eigenen Arbeitsgruppe, weil ich gesagt habe, so, ja, das war ja klar, dass das jetzt kommt. Das war ja die normale Entwicklung auf diesen Punkt hin. Da ist jetzt nicht dieser Moment des Feierns. Und wenn, ja, und das war immer wieder in meinem Leben so, dass ich dann immer schon die nächsten Projekte hatte. Wenn ich diesen Triathlon gemacht habe, hätte ich mich ja freuen können, so, das ist eine schöne Leistung. Und dann habe ich schon gedacht, ja, eigentlich musst du die volle Distanz machen, sonst ist es ja kein Ironman, so. Und das ist eigentlich kein schöner Charakterzug. Man sollte Freude und Erfolge annehmen können. Und weil du es gerade angesprochen hast, auf der Bühne ist das so ähnlich. Ja, wir arbeiten da 2 Stunden in dieser Show, arbeiten wir uns auf der Bühne ab. Und dann ist uns der Applaus eigentlich fast ein bisschen peinlich, muss ich sagen. Also diesen Applaus auszuhalten auf der Bühne fällt uns wahnsinnig schwer.
Super interessant. Ich kann das ganz gut nachvollziehen. Vielleicht so ein bisschen aus anderen Gründen. Bei mir ist es häufig so, oder ich kann eigentlich nur Komplimente annehmen, wenn ich selbst auch zufrieden bin. Und wenn ich nicht zufrieden bin damit und jemand sagt, wow, das war super, das ist gut gemacht, das fällt mir so schwer, mich darüber zu freuen, weil ich ja nicht zufrieden bin und dann so denke, ja, aber du hast doch gar nicht, das hast du gar nicht gesehen, das war gar nicht so, das war nicht so gut und das hat nicht so geklappt. Kann ich gut nachvollziehen. Ich glaube, man muss sich das trotzdem angewöhnen, das anzunehmen und das zu feiern. Und auch wenn es in dem Moment nicht anfühlt, als wäre es jetzt gerade der perfekte Zeitpunkt, weil man schon wieder im nächsten Projekt hängt.
Ich hab dann irgendwann angefangen, auch so, ja, man könnte sagen, Tagebuch für mich zu schreiben, wo ich sehr bewusst mir dann immer sage, wofür bin ich heute dankbar, so, also um auch so die kleinen Erfolge zu sehen im Leben und die zu feiern, in Anführungsstrichen, oder also feiern ist jetzt in dem Fall das falsche Wort, aber so dankbar dafür zu sein. Mhm. Und das hat mir da ein bisschen geholfen, auch die Sachen wahrzunehmen und dann auch mal kurz in mich zu gehen und zu genießen. Mhm. Das ist also finde ich, für mich war das eine unheimlich schöne Strategie, weil die verfolgt dich dann auch, wenn du so ein Ritual daraus gemacht hast, so durch den Tag. Ne? Und manchmal halte ich so in meinem Tag inne und denke, ah, da ist jetzt der Moment, wo ich dankbar bin oder wo ich mich freue drüber, wo ein kleiner Erfolg ist. So, den schreibe ich heute Abend ins Tagebuch. Also das hat mich irgendwie weitergebracht. Damit habe ich einfach mal so angefangen und das mache ich jetzt irgendwie seit 4 Jahren und das hat mich, also das bringt mir was. Vielleicht ist das auch für euch was, wenn ihr euch schwer tut, Schönes zu sehen oder Erfolge zu feiern.
Lisa nicht, die nimmt immer alles an.
Der Champagner wurde bei der Doktorfeier aus Kübeln praktisch serviert. Die Matthias-Brötchen.
Höre ich Ironie oder ist das ernst gemeint?
Weil nee, ich verstehe, was du meinst. Es fällt mir auch schwer. Aber bei so großen Sachen, da freue ich mich auch schon, dass man das so feiern kann. Also bei der Doktorarbeit war das, aber da wird einem das auch so ein bisschen, also bei mir war es auch so, dass dann meine Eltern auch gefragt haben, okay, wir müssen ja kommen, also was machen wir da? Also das war ganz klar, dass es da eine Feier geben muss.
Es ist immer gut,
aber wollte ich auch, ja.
Immer gut, wenn andere so ein bisschen involviert sind und sich das einfach ergibt, dadurch, dass sie involviert sind.
Weil, das stimmt, ja. Also meinen Geburtstag habe ich zum Beispiel auch schon ewig nicht mehr gefeiert. Weil ich da auch denke, da stehe ich im Mittelpunkt, aber habe ja nichts erreicht. Also so wie du gerade gesagt hast. Ne? Ganz schlimm. Also ist ja blöd eigentlich. Leute hätten Lust darauf. Und ich bin mal auf anderen Geburtstagen bin ich gerne. Aber also mach das nicht so.
Ja. Und schön Dankbarkeitstagebuch schreiben. Was mich interessieren würde, der Podcast läuft so gut. Ihr seid auf Tour, du machst alle möglichen Projekte. Warum nicht Vollzeit Wissenschaftskommunikation? Was hält dich in der aktiven Forschung? Lisa und ich sind ja beide nicht mehr in der aktiven Forschung. Wir machen nur noch WISCOM.
Weil es so geil läuft.
Weil es so gut läuft mit unserem Podcast. Nee, genau. Aber das wäre die Frage. Warum nicht all in und nur das?
Gute Frage. Also als erstes Mal habe ich lange, lange gearbeitet, um den Job an der Uni zu bekommen. Ne? Also du rettest dich da ja von Zeitvertrag auf Zeitvertrag und irgendwann habe ich die Festanstellung an der Uni bekommen und ich habe dafür einfach lange gearbeitet und wie du gerade schon gefragt und ich geantwortet habe, ich habe es schon in Freundebücher geschrieben, dass ich Physiker sein will. Ne? Also wie schnell gibst du dann dieses Ziel oder das du erreicht hast, wie schnell gibst du das auf? Ne? Weil du sagst, ach, hier ist jetzt auch eine spannende Sache, die dir auch Freude macht. Also ich glaube, da ist schon ersichtlich, warum ich jetzt nicht sofort so an den Nagel hänge. dann ist natürlich die Wissenschaft auch eine gewisse Sicherheit, ne? Das ist ein fester Job. Dieser Podcast läuft halt jetzt gut, ne? Also das kann ja auch sein, dass Reinhard und ich mal irgendwie nicht so sehr sympathische Dinge erzählen und wir fallen in Ungnade bei unseren HörerInnen. Ist nicht so ganz wahrscheinlich nach 12 Jahren, weil die kennen uns mittlerweile. Also 12 Jahre haben wir uns sicherlich nicht verstellt. Die kennen und mögen uns, das wird wahrscheinlich noch ein bisschen so gehen. Aber trotzdem ist das ja ein wackeliges Konzept, habe ich zumindest immer so das Gefühl. Ne? Also diese Öffentlichkeit, Popularität kann ja auch schnell wieder schwinden. So wie sie gekommen ist, geht sie dann auch wieder. Und dann der dritte Punkt ist eigentlich, dass ich die Symbiose eigentlich sehr schön finde, muss ich sagen. Also ich finde es ganz, ganz wichtig, dass wir kommunizierende WissenschaftlerInnen haben. Also Menschen, die wirklich forschen und wissen, wie der wissenschaftliche Betrieb funktioniert, die sich dann aber noch hinstellen und sagen, ich erkläre auch, was wir da tun. Oder wir erklären, wie dieses System Wissenschaft funktioniert. Also ich finde auch ganz toll, dass es Leute in Pressestellen gibt und so und Leute, die hauptberuflich Wissenschaftskommunikation machen, die brauchen wir auch alle. Aber diese Schnittmenge, ne, kommunizierende WissenschaftlerInnen, die finde ich ganz besonders wichtig eigentlich.
Das hören wir natürlich gerne, weil das predigen wir auch immer in unseren Seminaren. Wir machen, sind ja beide beim NAVIC und machen da so Seminare zur Wissenschaftskommunikation. Das ist genau das, was wir sagen. Sehr schön.
Ja, super.
Okay, dann bin ich jetzt eigentlich durch mit meiner kleinen Fragerunde durch deine Kindheit und Jugend und den Weg in die Wissenschaft. Und wir gehen dann jetzt über zu den 5 schnellen Mythen. 5 schnelle Mythen.
Okay, Nikolas, bist du bereit für 5 schnelle Mythen?
Ich bin gespannt.
Okay. Also ich möchte mal sagen, für mich ist es als Physikerin extrem schwierig, 5 schnelle Mythen zu machen, die eben mit Physik zu tun haben, weil, also ich weiß natürlich alles aus der Physik.
Oh Gott, und ich nichts. Jetzt werde ich hier völlig bloßgestellt wahrscheinlich.
Ja, genau. Ich meinte das auch zu 100% ernst, was ich gerade gesagt habe. Und deswegen hat Jan ein paar geschrieben und die sind ein bisschen unhinged, muss man sagen.
Okay, ich bin gespannt.
Aber man muss auch dazu sagen, dass ich als Nicht-Physiker einfach so wenig Ahnung von Physik habe, dass das entweder, die sind meistens einfach super dumm.
Ja,
okay. Aber je länger wir darüber jetzt sprechen, desto nervöser werde ich. Ich bin gespannt.
Ja. Okay, also 5 schnelle Mythen. Bitte antworte mit Ja oder Nein. Zur Not geht auch Jein. Mythos Nummer 1. Diamanten sind das härteste Material, das es gibt.
Ja.
Zweitens, Nanopartikel sind immer etwas Gefährliches. Und dazu kurzer Kontext. Mein Mann hat gestern gesagt, mein Mann hat gestern gesagt, er hat als Kind den Film Agent Cody Banks gesehen und da gibt es auch Nanopartikel, das sind kleine Roboter, die Menschen von innen zerstören. Aber okay. Okay, also die Antwort ist nein. Gut.
Also du hast nach immer gefragt, ne?
Ja, immer.
Ob die immer gefährlich sind, da würde ich nein sagen, ja.
Okay. Dann drittens. Natürliche Diamanten sind wertvoller als gezüchtete Diamanten.
Sehr schön. Ich darf nur Ja und Nein antworten.
Und
das
Jein.
Sagt Jein.
Dann sage ich Jein.
Okay. Okay. Und viertens, jetzt kommen wir in Jans Regime. Manifestation funktioniert und basiert auf Physik.
Auf gar keinen Fall.
Alles klar. Und fünftens, wenn man eine Münze von einem Hochhaus wirft, kann die so stark beschleunigt werden, dass unten jemand stirbt, die sie auf dem Kopf bekommt?
Die Frage ist auch von Jan?
Ja.
Die ist gut. Nein.
Nein? Okay, sehr gut.
Ja.
Habe ich auch ein bisschen drüber nachgedacht.
Ich möchte ganz kurz darauf hinweisen, dass ich bei Manifestation nicht gedacht habe, dass das auf Physik funktioniert. Das ist aber so ein Ding, was die dann immer sagen, das basiert auf Quantenphysik. Das ist das Gesetz der Anziehung und so weiter. Ne?
Ich kenne das.
Ja, ja.
Deswegen fand ich die Frage gar nicht so schlecht, weil das begegnet uns ja auch immer und daran, das ist ja für mich so the Red Flag, ne, das rote Tuch, dass Leute versuchen, mit wissenschaftlichen Begriffen Seriosität vorzugaukeln. Und das ganz, ganz häufig sind das halt Begriffe aus der Physik.
Ja, kenne ich. Regt mich auch tierisch auf. So, du hattest jetzt bei einer Frage sogar Jein geantwortet. Und zwar war das, die natürliche Diamanten sind wertvoller als gezüchtete.
Mhm.
Warum ist die Antwort Jein?
Ich habe Jein geantwortet, weil es tatsächlich so ist, dass du auf dem Diamantenmarkt mehr Geld für Diamanten bekommst, die natürlich sind, also die irgendwo aus Minen rausgegraben worden sind, als für die, die im Labor gewachsen worden sind. Die sind im Preis so ein bisschen darunter. Aber rein physikalisch sind die natürlich identisch. Das heißt, wenn du jetzt irgendwie so den Physiker fragst, was haben die für einen Wert, würde ich natürlich sagen, die sind identisch. Und deswegen tue ich mich da so ein bisschen schwer. Ich finde es ein bisschen ungerecht sogar, dass die Labordiamanten weniger Geld geben, weil die sind ja mitunter ethisch rein hergestellt. Also da musste nicht irgendeiner in so eine Mine reinkrabbeln und die da unter unwürdigen Bedingungen rausholen. Deswegen finde ich, sind die für mich sogar noch wertvoller. Ja. Vielleicht noch eine ganz kurze Randnotiz. Ich habe meiner Frau einen Diamanten zur Hochzeit gemacht. Da kannst du dir vorstellen, wo der emotionale Wert dieses Diamanten liegt.
Oh, das ist aber schön. In deinem Labor? Ja.
Genau, ja. Also Physiker können halt auch romantisch sein. Da sind wir wieder bei der ursprünglichen Frage, ne? Nach der, was ist so ein Klischee über Physiker? Also, dass sie wenig Sozialkompetenz haben, was ich gesagt habe. Also, ich glaube, einen Diamanten herstellen für die Frau ist schon okayisch.
Ja, das ist super sweet.
Das ist super süß. Können wir nur ganz kurz klären, warum das nicht so eine dumme Frage ist mit der Münze, die man von einem Hochhaus wirft und die dann einen töten kann?
Oh, das ist so eine Urban Legend, glaube ich. Ne? Also ist wirklich nicht immer wieder geteilt.
Das wäre dumm.
Ja.
Weil wenn man sich das dann wirklich anguckt, ne? Also normalerweise würdest du ja sagen, in so einem idealisierten System erstmal, du schmeißt irgendwas, was relativ schnell ist oder schwer ist, von so einem Haus runter und es wird immer schneller, weil es ja beschleunigt und dann irgendwann ist es halt ein Geschoss. Und wenn du das genauer anguckst, stellst du dann fest, aha, fängt aber an zu rotieren und fliegt halt nicht immer schneller. Und die Endgeschwindigkeit ist, glaube ich, gar nicht so hoch und deswegen meine ich gelesen zu haben, oder müsste man jetzt auch nochmal überprüfen, kannst du mit einem Penny von einem Hochhaus keinen Menschen erschlagen. Ich glaube, ansonsten wären die Bereiche neben so einem Hochhaus auch abgesperrt. Weil ich glaube, da relativ häufig Leute Dinge runterschmeißen.
Ja,
das stimmt.
Das ist immer verlockend, ich mach's aber nie.
Sehr gut, Jan, sehr gut, besser so. Okay, Nikolas, du hast schon kurz über die Diamanten gesprochen, die du in deinem Labor züchten kannst. Mhm. Natürlich nicht nur für private Zwecke, sondern vor allem für Forschungszwecke. Was forschst du denn da an diesen Diamanten? Warum züchtest du die?
Also es geht unter anderem darauf zurück, was ihr gerade schon gesagt habt. Also die erste Frage war ja, sind Diamanten das Härteste, was wir in der Natur finden können? Und da habe ich ja geantwortet. Das hat mich relativ früh fasziniert. Also mein Professor, bei dem ich alles gelernt habe, was ich über Kohlenstoffschichten, Diamanten sind aus Kohlenstoff, was ich darüber gelernt habe, weiß ich von ihm und er hat mich als Professor fasziniert und dann bin ich in seine Arbeitsgruppe gegangen und da habe ich dann gelernt, mit dem Material zu arbeiten, mit Diamanten und die herzustellen. Und wenn du damit anfängst, stellst du fest, der Diamant ist nicht nur das härteste Material, sondern der hat noch so andere Rekorde, die er noch so mitnimmt. Also beispielsweise die höchste Wärmeleitfähigkeit, der ist extrem durchlässig für Licht, also eine hohe Bandbreite, hoher spektraler Bereich, der da durchkommt. Also für Fenster ist das unheimlich faszinierend. Also Spezialfenster natürlich. Nee, ich habe hier zu Hause in meinem Haus keine Diamantfenster, aber für so Satelliten zum Beispiel.
Ja.
Und so stellst du fest, für viele, viele technische Fragen ist der Diamant eigentlich das ideale Material. Du musst ihn nur herstellen können. Und deswegen hat mich am Anfang, also vor einigen Jahren, Jahrzehnten, hat mich genau diese Frage erstmal wissenschaftlich dann interessiert. Kann man Diamanten herstellen?
Mhm. Und man kann das. Also ihr macht das mit einer Quelle, einer Plasmaquelle, hast du gesagt? Mhm.
Ja, genau. Also die Frage ist, also ich habe gerade schon gesagt, der Diamant besteht aus Kohlenstoff. Das heißt, du musst eigentlich nur Kohlenstoff zur Verfügung stellen und die Bedingungen, dass sich dieser Kohlenstoff so anordnen möchte, wie das Kristallgitter eines Diamanten eben ist. Mhm. Und das ist tatsächlich eigentlich verhältnismäßig einfach. Mein Professor hat immer gesagt, das hat die Komplexität einer Glühbirne. es gibt auch so ein Verfahren, das heißt Heißdrahtverfahren. Du strömst einfach mit Methangas, denn da im Methan CH4 ist Kohlenstoff drin, an einem heißen Draht vorbei. Und wenn du etwas in die Nähe dieses heißen Drahtes bringst, was auch noch eine hohe Temperatur hat, dann scheidest du da tatsächlich Diamant ab. Kleine Kristalle, noch nicht so die großen Klunker, die man dann gerne hätte. Aber es ist wirklich so einfach eigentlich. Und das haben dann Russen und Amerikaner in den 60ern rausgefunden. Und da wurden diese Verfahren natürlich immer weiterentwickelt. Und weil du gerade Plasma gesagt hast, genau. Plasma ist so der vierte Aggregatzustand. Ein Material kann fest sein, wenn du dieses Material wärmer machst, wird es flüssig, noch wärmer wird es gasförmig und wenn du dann noch mehr Energie reinschiebst, es noch wärmer machst, dann wird es zu einem Plasma, dann entreißt du auch noch die Elektronen. Und damit arbeite ich gerne, weil dann hast du geladene Teilchen, mit denen du arbeiten kannst, chemisch hochreaktive Teilchen, und die nutzen wir dann, um genau zum Beispiel den Diamant, die Diamantoberfläche sich bilden zu lassen.
Okay, sehr cool. Aber aus Kohlenstoff kann man nicht nur Diamanten machen, oder? Also ihr macht noch andere Materialien daraus.
Genau, ich habe eigentlich in meiner Karriere alles schon gemacht. Das ist übrigens das Faszinierende am Kohlenstoff. Der möchte nicht nur Diamant sein, sondern kann sich auch die gleichen Elemente, das ist so etwas, was mich immer an der Materialwissenschaft fasziniert hat, das gleiche Element, Kohlenstoff, ein bisschen anders zusammengesetzt, ist es auf einmal nicht mehr der Diamant, sondern der Graphit. Also das, was ihr zum Beispiel in euren Bleistiften habt. Und da wisst ihr ja, diese Bleistiftmine, die ist alles andere als diamantartig. Ja. Die ist sehr weich, dunkel, schwarz und eben nicht durchsichtig und hart wie der Diamant. Und das hat mich wahnsinnig fasziniert, dass man also das gleiche Element nimmt, nur anders zusammensetzt, und ihr habt auf einmal ein völlig anderes Material. Und da kann man dann noch Mischformen machen. Man kann so eine Mischform machen, kleine Diamantkristalle in einer graphitischen Matrix, die das Ganze umgibt, und dann hast du auf einmal Schichten, die Eigenschaften haben können, die du ganz speziell designs. Genau.
Ja, krass.
In eurem Podcast habt ihr ja eine Kategorie, die sich Schwurbel der Woche nennt. Wir haben jetzt gerade schon kurz über Manifestation gesprochen, mit der Frage, die Jan ja nicht ernst gemeint hat. Das möchte ich auch nochmal betonen, weil wir wissen alle, dass Manifestation totaler Schwachsinn ist. Aus diesem Schwurbel der Woche, gibt es da noch so einen Schwurbel, der dir ganz besonders in Erinnerung geblieben ist, der besonders schwurbelig ist sozusagen?
Das ist schwierig eigentlich. Also wir machen das wirklich lange jetzt. Ne? Der Schwurbel war nicht von vornherein da, aber relativ bald. Also ich weiß nicht, wir haben den bestimmt seit 200, 250 Folgen dabei.
Oh wow.
Da jetzt irgendwie einen rauszugreifen, weiß ich, fällt mir schwer. Was mich wirklich fasziniert und erschreckt gleichzeitig ist, dass wir das so als Kategorie angefangen haben und gedacht haben, so, das wird lustig. Wir stellen einfach mal so ein paar Schwurbelkonzepte vor. Und jetzt aber feststellen müssen, das hört nie auf. Das
wird immer absurder. Es gibt immer Schwurbel.
Ja, es gibt immer Schwurbel, und der wird auch irgendwie gefühlt immer absurder. Also, und das ist eigentlich das, was ich, deswegen, ich will gar nicht einen Schwurbel rausgreifen, sondern ich finde das eigentlich faszinierend, dass das immer weitergeht, dass diese Schraube irgendwie gefühlt immer weiter gedreht wird. Und wenn du irgendwie so eine Kategorie vielleicht noch rausgreifen willst, dann würde ich sagen, was mich so wirklich anzickt, ist so der Schwurbel, der in die Richtung Quantenheilung geht.
100%, ja, ja.
Da sind sie halt so in meinem Bereich, ne? Da versuchen sie sich den Anstrich von etwas Wissenschaftlichem zu geben, behaupten halt, das hat irgendwas mit Quantenmechanik zu tun, irgendwelche Überlagerungen, irgendwelche Superpositionen, also wirklich Worte, die wir in der Quantenphysik benutzen, nur Quantenheilung gibt es halt überhaupt nicht. Ne? Also ja. Weder den Begriff gibt es nicht in der Physik, und es gibt auch, natürlich haben die nie eine Evidenz nachgewiesen mit ihren Schwurbelprodukten, aber sie bedienen sich bei uns, um diesen Anstrich des Wissenschaftlichen zu haben, und das ärgert mich natürlich massiv.
Es nervt mich auch massiv. Also ich komme ja auch aus der Quantenphysik, und mich nervt vor allen Dingen, dass die ja absichtlich, für mich fühlt es sich so an, dass die absichtlich dieses Thema Quanten rauspicken, weil die wissen, dass die Leute so denken, ah, Quanten, das ist sowas ganz Mystisches und Kompliziertes, ja. Kann man gar nicht verstehen. Und das erhöht praktisch diesen Mythos Quant total, überhöht den. Und also, dass das so ausgenutzt wird extra, das nervt mich halt total an.
Mhm.
Weil mit Newton kommt da keiner um die Ecke bei den Schwurbeln. Aber Quantenverschränkung ist beliebt einfach. Es gibt auch Quantenwasser und so einen Schwachsinn, wo wir auch gedacht haben, okay, wir stellen jetzt auch so Gallonen Wasser bei uns einfach ins Labor, lassen das da 2 Wochen stehen und dann verkaufen wir das. Aber dafür sind wir einfach zu gute Menschen, um das zu machen. Sonst wäre ich schon reich.
Könntest du tun, ja. Also das haben wir auch immer gesagt. So unser A-Plan ist der Podcast und die Bühnenshow, aber der B-Plan, wenn es damit nicht mehr so läuft, wir haben beide Doktortitel, auf so eine ESO-Messe und dann was über informiertes Wasser schwurbeln.
Ja, mega.
Da rollt das Geld rein, glaube ich.
Da rollt der Rubel.
Aber dann bist du halt natürlich verbrannt wissenschaftlich. Ne? Da musst du dann, ja, die Reputation gibst du an der Garderobe der Messehalle ab, aber ab da heißt es Schubkarre füllen mit Geld und raus.
Ja, was ja auch immer so ein bisschen den Anstrich hat von, das ist Schwachsinn, aber es ist ja echte Wissenschaft, ist der Ig Nobel Prize.
Ah,
also der Ig Nobel Preis. Ja. Ich bin auch ein riesengroßer Fan. Ich bin vor allen Dingen ein riesengroßer Fan von den MINT-Korrekt-Folgen Ig Nobel Preis gewesen.
Oh, danke,
weil
ja,
die immer erstmal sind die besonders lang. Noch besser kann man zwei Laser einstellen in der Zeit. Und hast du bei diesem Nobelpreis, also nur um das nochmal zu erklären, was das ist, also das ist ein Nobelpreis, der gegeben wird für besonders, ja, wie nennt man das denn, ungewöhnliche Forschungsergebnisse, würde ich mal sagen.
Das Selbstverständnis ist es, glaube ich, irgendwie so, Forschung wird ausgezeichnet, über die man erstmal lacht und dann nachdenkt. Und das finde ich eigentlich ganz, ganz toll, weil das so auch meine Faszination für die Wissenschaft ganz gut widerspiegelt. Dass man ganz, ganz häufig bei so Forschungsfragen denkt, was ist denn das für ein Schwachsinn? Warum erforscht ihr das denn? Und wenn du ein bisschen drüber nachdenkst, stellst du fest, oh wow, krass, also da habe ich noch nie so drüber nachgedacht.
Ja, total. Hast du da noch so einen Lieblings-Ig Nobel Prize oder so ein paar, die du so
in Erinnerung hast? Mein Liebster ist natürlich Lokalpatriot Sabine Begall, hat den mal gewonnen für diese Untersuchung, wo sie sich angeguckt haben, in welche Richtung, also ausgerichtet am Erdmagnetfeld, Hunde ihr Häufchen machen. Und die haben tatsächlich eine Abhängigkeit entdeckt. Also es gibt eine Abhängigkeit, dass sie sich am Erdmagnetfeld ausrichten. Und da kann man sich natürlich auch fragen, woher kommt das? Und die haben dann noch Forschung draufgesetzt, die total faszinierend ist. Die haben sich auch angeguckt, wo, in welche Richtung sich Kühe, ich weiß jetzt nicht mehr, beim Schlafen oder beim Grasen hinstellen. Wie machst du das? Die haben Google Maps Bilder benutzt, haben sich also so Kuhherden angeguckt und dann wirklich viel Statistik machen können, um auch zu gucken, stört da so eine Stromtrasse oder so, und das finde ich immer noch total witzig. Sabine kenne ich auch, weil sie an der gleichen Universität ist und wir haben uns auch schon ein paar Mal getroffen und sie war auch mal im Podcast, deswegen da bin ich großer Fan von irgendwie.
Sehr cool.
Vielleicht müssen wir die auch mal einladen.
Ja, genau.
Ah, die hatte auf jeden Fall Spaß daran. Könnte da auf jeden Fall machen. Und ich glaube, das ist auch ein wirklich interessantes Thema. Was macht der Ig Nobel Preis mit dir in deiner Karriere? Spoiler, erstaunlich wenig, glaube ich. aber weil viele den halt gering schätzen, möchte ich mal so sagen. Also der wird nicht von allen so gefeiert wie von uns, die in der Wissenschaftscommunity sind.
Das erinnert mich an einen meiner Lieblings-Ig Nobel Preise, und zwar, dass die irgendwelche Forscher, ich glaube, in den USA rausgefunden haben, dass Kakerlaken magnetisch sind.
Ah.
Und haben die dann irgendwie an die Kühlschränke vom Labor rangemacht oder irgendwie sowas. Total abgefuckt irgendwie.
Okay.
ja. Und natürlich, das habe ich auch mal mit Jan nachgeforscht, gerade nochmal nachgelesen, dass man wenn man die Nase blockiert ist, dass man nicht unbedingt nur Nasenspray benutzen kann, sondern dass man auch nach einem Orgasmus die Nase frei hat.
Ah, das habe ich noch gar nicht so lange her. Ne?
Nee, das ist irgendwie vor 2 Jahren oder so.
Ja, ja, erinnere ich mich. Ja. Seitdem benutze ich keinen Nasenspray mehr.
Good for you.
Okay, gut. Also jetzt mache ich einen ganz harten Cut, ja, nachdem wir hier über...
Bei dem Thema wollte ich jetzt nicht mehr bleiben. Ja.
Ich wollte gerade sagen, lass uns das nochmal genauer besprechen. Nein, wenn du jetzt die Leute nochmal adressieren könntest, was sollen mehr Leute über Physik wissen?
Physik ist halt so, ich habe es ja gerade schon mal gesagt, so ein wirklich Allround-Ding. Ne? Also wenn ich mich jetzt hier so im Zimmer umgucke, ich komme so aus der Festkörperphysik oder Oberflächenphysik, wenn ich mich hier so im Zimmer umgucke, dann sehe ich zum Beispiel das Fenster. Ne? Die Frage, warum kann ich eigentlich durch dieses Fenster gucken? Ne? Würde mich mal interessieren, wie viele Leute das noch verstehen, ne? Und mir vernünftig beantworten können. Warum kann ich direkt daneben durch die Wand nicht mehr gucken? So. Mhm. Ist ja auch einfach, beides ist fest. Ne? Wenn ich beides anfassen würde, ist beides fest. Das eine kann ich durchgucken, durch das andere nicht. Vielleicht noch ein Beispiel, das Handy, ne, was hier rumliegt. Das würde nicht funktionieren, wenn Physik nicht da in Aktion wäre. Ne? Da sind ganz, ganz viele Bauelemente drin, die nur funktionieren, weil wir die Physik dahinter verstanden haben. Was ich damit sagen will, ist, die Physik ist eigentlich unser Leben. So alles, was wir an Technik haben, an Zivilisation, ist eigentlich die Physik. Und das würde ich gerne eigentlich klar machen, dass das nicht irgendwie so eine komische, schwere Wissenschaft ist, sondern die Welt verstehen heißt eigentlich die Physik verstehen. Und da würde ich mir wünschen, dass wir da nicht so eine Scheu hätten vor der Physik, sondern einfach sagen, okay, ich will eigentlich so in Grundzügen noch verstehen, warum mein Computer funktioniert oder mein Telefon funktioniert oder warum ich durch ein Fenster gucken kann. Und das würde ich eigentlich gerne erreichen, dass diese Faszination da ist und die Leute Lust haben, auch lange noch nach der Schule sich mit Physik zu beschäftigen. Und genau deswegen machen wir zum Beispiel diesen Podcast, ne?
Das ist doch ein richtig, richtig schönes Abschlussstatement. Es war ganz, ganz toll. Vielen, vielen Dank, Nikolas. Wir haben hier leider nur ungefähr, naja, wenn wir schneiden, wir haben jetzt eine Stunde über eine Stunde aufgenommen, vielleicht werden es nachher so 50 Minuten oder so. Wir haben nicht unbegrenzt Zeit. Vielleicht musst du einfach nochmal wiederkommen, da würden wir uns total freuen.
Das würde ich sehr, sehr gerne, ja. Ich muss noch viel loswerden.
Genau. Ja.
Klein Teaser. Ich habe mal irgendwann ein Patent geschrieben und was das mit meinem Sohn zu tun hat, das verrate ich euch beim nächsten Mal.
Wow.
Okay.
Alter Profi, ja, Mikrofon.
Ja, folgt Nikolas gerne auf den sozialen Medien und checkt unbedingt auch seinen Podcast Methodisch Inkorrekt aus. Ihr geht auch auf Tour. Wir packen mal einen Link zu den Terminen in die Beschreibung.
Würde mich freuen. Die Tour kann man auch sich gerne angucken, wenn man den Podcast noch nie gehört hat. Geht halt um Wissenschaft und eigentlich um Wissenschaft. Bisschen Experimente, bisschen Wissenschaftsbetrieb. Ist lustig.
Cool, das klingt auch super. Euch vielen Dank fürs Zuhören. Abonniert gerne unseren Podcast Was los Wissenschaft, um keine Folge mehr zu verpassen. Jeden Mittwoch gibt es eine neue Folge, natürlich überall dort, wo es Podcasts gibt. Und ganz, ganz wichtig, schenkt uns gerne Bewertung. Ich habe immer wieder Erfahrung gemacht, wenn ich das Leuten sage, die wissen gar nicht, dass man das kann bei Spotify und so. Also wenn ihr mögt, wenn ihr euch der Podcast gefällt, dann gebt uns gerne eine Bewertung, weil das ist super hilfreich für uns und pusht den Podcast gerade am Anfang. Wir machen das ja noch nicht so lange, ist das wirklich super hilfreich. Schaut auch gerne auf unseren Social-Media-Kanälen vorbei, auf dem vom Podcast und auf Lisas und auf meinem. Und das findet ihr natürlich auch alles wie immer in der Beschreibung. Ganz zum Schluss, wie immer, wenn ihr Themenwünsche habt oder Feedback da lassen wollt, dann schickt uns gerne eine Mail an kontakt@waslos-wissenschaft.de. Tschüssi.
Ciao.
Tschüss.